sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 176. Folge von Sideline, dem USL Podcast. Und zugleich die letzte Folge vorerst, wo Anna und ich in derselben Zeitzone sind. In diesem Sinne, fröhliche Vor-WM und willkommen zu Sideline. Auch in diesem Sinne, hallo Anne.
Hallo lieber Wolf.
Für die es nicht wissen, aber garantiert wieder mitbekommen werden, Anne ist wieder kurz vor ihrem Urlaub in den USA und hat dieses Jahr natürlich den Vorteil, dass sie die WM dort live erleben wird. Das heißt, es könnte sein, dass die zukünftigen Folgen entweder ein bisschen zeitversetzt kommen oder dass jemand Hintergrundgeräusche hört, weil sie natürlich dann nicht ihr Studio-Setting mal eben mit in die diversen Städtchen in den USA mitnehmen kann. Und ja, bevor wir gleich in die News gehen, gleich mal die Frage an dich. Bist du denn schon im WM-Fieber? Oder denkst du eher, die Reise an sich ist gerade geiler, als dass die WM noch nie mal mit dabei ist?
Also ehrlich gesagt, so richtig im WM-Fieber bin ich noch nicht. Man kann ja sagen, heute ist Donnerstag, heißt heute in einer halben Stunde wird die WM eröffnet mit dem ersten Spiel. Aber ja, das kommt ja irgendwie auch immer erst dann, wenn so die ersten Spiele laufen. Worauf ich mich aber schon freue, ist, ich plane tatsächlich auch das eine oder andere USL-Spiel mitzunehmen. Ob das wirklich alles 100% klappen wird, weiß ich noch nicht. Cosmos beispielsweise steht mit auf dem Plan. USLW will ich mir ein bisschen was ansehen. Es ist zumindest geplant und dann werden wir auf jeden Fall in den Folgen auch drüber sprechen, was ich so erlebe und dann können wir wieder irgendwelche Müllautos hinter mir herumfahren hören.
Ja, ich muss zugeben, obwohl ich zwei Teams oder Länder habe, die ich theoretisch unterstützen möchte, bin ich WM-technisch nicht wirklich im Fieber. Zum einen aufgrund der ganzen News, die man dazu bekommt, wie jetzt beispielsweise mit dem Schiedsrichter, der nicht einreisen darf. Zum anderen, der Hauptgrund oder mit einer der nennen wir es mal nicht politisch problematischen Hauptgründe, die Anschlusszeiten / das Gucken. Denn ihr habt vielleicht mitbekommen, dass so manche Partien hinter Pay-TV verborgen sind und halt eben auch zu Deutschland unüblichen Zeiten kommen. Das heißt, wenn man Pech hat, hat man eine Partie, die ist theoretisch im Free-TV, aber halt um 4 Uhr morgens oder zu einer angenehmen Zeit, aber halt hinter Pay-TV. Das heißt, ich habe geguckt, von zwei Teams, die ich gerne gucken würde, ist nur eine wahrscheinlich gut guckbar. Von 6. Das ist, naja. Aber gut, gehen wir ins Kerngeschäft. In die USL. Und es gab ein paar kleine News und ich würde vorschlagen, wir fangen mit einer Sache an, die ich interessant finde, einfach weil man da durchaus positiv und negativ sehen kann. Wie ihr wisst, hat ja die US-Sportszene einen anderen Kalender als wir hier in Deutschland. Und in der Regel beginnt ja bei uns eine Saison irgendwo im Herbst und endet dann im Frühling/Frühsommer. In den USA beginnt es in der Regel im Frühling und endet halt so kurz vor Weihnachten. Und die USL Super League, die ja neben der NWSL erstligareif sein möchte, hatte sich ja entschieden, auch als Unterschiedspunkt zur NWSL eben nach dem europäischen Kalendermodell zu gehen. Und jetzt kam raus, dass sie den Schritt rückwärts machen und quasi ab 2027 in dem klassischen US-Sport-Kalender-Modus wechseln wollen. Also quasi Saisonbeginn im Frühling und Ende halt dann so gegen Weihnachten. Und jetzt die Frage an dich, Anne. A, wie findest du das? Und B, du, die gerne NWSL verfolgt, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil deiner Meinung nach?
Also ehrlich gesagt, ist das eher ein Indiz dafür, dass sich etwas bestätigt, was man eigentlich schon so ein bisschen ahnen kann. Oder dass ich da etwas bestätigen könnte, was man erahnen kann. Nämlich, eventuell funktioniert der europäische Kalender im amerikanischen Sportraum einfach nicht gut, weil du die ganze Zeit Konkurrenz von eben sehr, sehr starken Ligen hast. Du hast zum Ende der Saison, wenn es auch für dich in die heiße Phase geht, hast du die NBA-Playoffs. Du hast im Winter, sprich im Dezember und auch im Januar und Februar hast du die Hochphase der NFL. Also das sind einfach Momente, wo dir wichtige Zuschauer weggenommen werden oder eine große Anzahl von Zuschauern weggenommen wird, weil die natürlich ihre in Anführungsstrichen Hauptsportarten vielleicht sehen und ansonsten aber vielleicht doch Lust hätten, Fußball zu sehen. Aber wenn sie sich entscheiden müssen, gehen sie dann halt lieber zur NFL oder zur NBA. Und das ist so meine Vermutung, dass das eher noch eine Rolle spielt, dass einfach nicht genug Zuschauer in die Stadien kamen und man deswegen das ausprobieren will, ob es vielleicht im Sommer oder in der regulären Kalenderzeit aus dem US-Sportraum, der bis dato genutzt wurde, vielleicht doch besser passt. Und dass sie gehen jetzt dann wirklich auf den Zeitplan der NWSL, die sich ja erst vor kurzer Zeit, vor wenigen Wochen dazu entschieden hatte, dass sie eben noch nicht diesen Kalenderswitch machen, sondern noch ein paar Jahre warten und dann nochmal darüber entscheiden werden. Es deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass sie versuchen wollen, irgendwie der NWSL da eine Konkurrenz zu geben. Aber ehrlich gesagt, so wie die Liga aktuell aufgestellt ist, sehe ich da keine wirkliche Konkurrenz. Und mache mir da jetzt nicht groß Sorgen für die NWSL, rein aus Fansicht. Und mal abwarten. Und dann wird es ja auch interessant, wie sich der Kalenderswitch von der MLS dann entwickeln wird. Ob die sich dann vielleicht doch auch dazu entscheiden, wieder zu wechseln. Weil die Plan ist ja auch für 2027.
Ja, ich sehe die ganze Sache mit dem Kalender ein bisschen gemischt. Auf der einen Seite wundert es mich nicht wirklich. Und ich verstehe auch, warum man es gemacht hat. Weil offiziell meint halt die Liga, dass die Idee dahinter natürlich auch ist, sich auch mit dem lokalen Kalender generell zu verwurzeln und auch vor allem die Geschehnisse mit der NWSL leichter möglich zu machen. Also zum Beispiel Spielerleihen, weil du ganz andere Vertragssituationen und Leihdauern hast, wenn halt gefühlt in der einen Liga die Saison halb rum ist und die anderen Liga angefangen hat oder andersherum. Also sich quasi mehr erstmal den lokalen Sachen anzupassen, bevor man quasi vielleicht was ganz Verrücktes Neues macht, verstehe ich schon irgendwie. Auf der anderen Seite muss ich sagen, nimmt man sich auch damit aber irgendwie die einzige Sache, die sie wirklich besonders oder neu gemacht hat, die halt die NWSL zum Beispiel oder die anderen Frauenligen nicht hatten und die auch einen Grund gaben, die Liga zu gucken, weil hey, zeitweise gibt es die NWSL halt gar nicht oder Männerfußball läuft noch nicht, lass uns mal Super League gucken. Jetzt, wenn alles quasi zur gleichen Zeit läuft, dürften auch diejenigen, die sich noch nicht zwingend für eine Liga entschieden haben, halt auch wahrscheinlich klar eher bei der NWSL bleiben. Und daher, ich sehe es mit gemischten Gefühlen, ich kann es verstehen, ich auch rational in Ordnung finden, aber irgendwie, ja, hätte man ja auch vorher dran denken können, dass es praktischer ist, mit der NWSL sich zu paaren, wenn man denselben Kalender hat. Also irgendwie, ja, bin ich ganz überzeugt.
Kann ich nicht widersprechen.
Gut, gehen wir an eine Sache, die A, schneller zu besprechen ist und B, zu einem Spieler, zu dem wir heute auch noch mal kurz im Spiel kommen werden. Denn Loudoun United, unsere Lieblings-Pegasus aus Virginia, haben einen neuen Spieler ausgeliehen, den man aus der USL durchaus kennt und der sich in den letzten, ich glaube, anderthalb Jahren in der MLS versucht hat. Um wen geht es und was hältst du davon?
Es geht um Jordan Farr, dem Torhüter. Und ehrlich gesagt, ich finde es gut. Also in der MLS kam er jetzt nicht wirklich zum Einsatz. Von daher dann lieber in der USL. Da dann wenigstens wieder zwischen den Pfosten stehen und zeigen, was man tatsächlich kann. Also ich finde es gut. Ich sehe ihn lieber in der USL, damit man ihn im Spielen sieht.
Ja, gehe ich mit. Ich wundere mich eh oft, warum viele USL-Keeper halt den Sprung hochgehen, wenn die Chancen wahrscheinlich eher unrealistisch sind. Klar, besseres Geld, bessere Torwarttrainer, Hoffnung und so weiter, alles klar. Ist halt nur nicht das erste Beispiel von Spielern, die da einen Schritt rückmachen mussten oder wollten. Ergibt Sinn, Loudoun kann immer einen guten Keeper gebrauchen. Und daher, ja, Glückwunsch an den USL-Champion, ich glaube von 2022. dass er zurück ist in seiner alten Liga. Wir haben noch zwei kleine News aus dem US-Frauenfußballbereich, die auch mit der USL zu tun hat. Und eine Sache, die finde ich ganz nett, aber vielleicht halt auch nicht so groß, wie man sie sehen könnte. Und da geht es um den VfL Wolfsburg. Keine Sorge, nicht das Männerteam, sondern um die Frauenmannschaft. Denn die haben eine Spielerin verpflichtet, die zu Beginn der Super League für Tampa Bay spielte. Und das ist Cecilie Flö, eine dänische Nationalspielerin, die von Tampa Bay nach der Meisterschaft zu Neapel gewechselt ist und jetzt von Neapel zu Wolfsburg für 400.000 Euro Ablöse. Da du die deutschen Frauen liegen und generell noch ein bisschen intensiver verfolgst als ich, würde mich interessieren, A, was hältst du vom Transfer und B, wie ist Wolfsburg qualitätstechnisch einzuschätzen?
Also letzteres, sie sind schon auch eines der besseren Teams, beziehungsweise sie waren eigentlich so die letzten Vorjahre, nennen wir es mal so, wahrscheinlich so mit das Top-Team und haben wahnsinnig viele Titel gewonnen. Das hat sich jetzt in den letzten paar Jahren so ein bisschen geändert. Da sind andere Teams dann noch weiter nach vorne gekommen, Bayern zum Beispiel. Aber trotzdem sind sie auf einem oberen Niveau. Was man bei Wolfsburg jetzt zuletzt durchaus beobachten konnte, die brauchen schon auch dringend Nachwuchs, weil jetzt so der Generationswechsel bei Wolfsburg eben ansteht. Von daher ist dieser Wechsel von Flö genau das Richtige eigentlich, weil sie ist erst 24 Jahre jung, hat jetzt schon in zwei verschiedenen Ländern Erfahrung sammeln können, beziehungsweise eher in drei sogar schon, und bringt dementsprechend internationale Erfahrung mit, die sie bei Wolfsburg durchaus auch braucht. Und kann dann in der Bundesliga zeigen, was sie so drauf hat.
Ich bin ehrlich gesagt auch gespannt darauf und finde es schön, dass, auch wenn es einen Umweg gab, die Super League halt doch Spieler langsam aber sicher in größere Länder oder Regionen transportieren kann. Ich hoffe, sie hat es gut in Wolfsburg und kann da auch für erfolgreiche Zeiten anknüpfen, denn bei Tampa war es ja schon ziemlich gut. Und ja, dachte als kleine Positivnachricht über die Super League, die jetzt ja in Pause ist und erst kürzlich ein Team verloren hat. Wir haben die erste Spielerin, die es in die deutschsprachigen Länder geschickt hat, zumindest die wir mitbekommen haben und die ein größerer Name war. But not least gibt es ja die USLW, also quasi die Sommerpausen-College-Liga der USL-Damen, das Pendant quasi zur USL League 2 bei den Männern. Und da gibt es ein neues Team in der nächsten Saison und das wird die Frauenmannschaft der Hearts of Pine sein, die ein komplett eigenes Branding und auch eine eigene Zielgruppe bekommen werden. Und die gaben heute bekannt, dass innerhalb von knapp 2 Stunden die 5000 möglichen Season-Ticket, nennen wir es mal Plätze oder die Anrechte darauf, verkauft wurden. Und das finde ich schon einen schönen Schritt für vor allem so eine kleine Liga wie W. Und ja, wollte es positiv erwähnen, dass es also auch im Frauenfußball.
Damit haben sie ja schon mal deutlichst mehr Zuschauer als Charlotte Independence.
Das stimmt, wobei deren Frauenteam ganz gut sieht. Also irgendwie.
Ja. Und interessant ist ja auch, sie werden dann auf jeden Fall schon quasi so die ersten kleinen Derbys haben. Zum Beispiel mit der USLW-Mannschaft von Hartford.
Ja, das könnte interessant werden, muss ich zugeben. Hartford hat dann ein Jahr Vorlauf, was sicherlich nicht schaden kann als nennen wir es mal Übung oder als Erfahrung für das ganze Franchise. Und ja, ich bin gespannt. Also klar, man muss sagen, bei den Hearts haben ja auch die Männer schon sehr früh viele Tickets verkauft. Also ist jetzt nicht komplett überraschend, dass da eine Fußballbegeisterung herrscht. Aber ist ja schon ein Unterschied, ob du in dem Profifußball spielst oder in der Liga, wo du, glaube ich, 5 bis 7 Spiele im Jahr hast, wenn du nicht in die Playoffs kommst. Und daher, mich freut's. Ich finde es eine nette Sache.
Absolut.
Ich würde vorschlagen, dass wir eine kleine Pause machen und euch die News sacken lassen. Denn danach geht es in den USL Cup, dessen Sponsor ja gefühlt alle 5 Minuten wechselt. Und da gab es einige wilde Partien. Willkommen zurück zu Sideline, dem USL oder in diesem Völkchen eher der USL Cup Podcast. Denn am letzten Wochenende und komischerweise auch heute Nacht am Mittwoch-Donnerstag fand der dritte Gruppenspieltag im USL Cup statt, also dem Ligapokal in der Championship und in der League One. Es gab einige wilde Partien, einige Partien mit sehr vielen Toren, einige, mit denen man mehr oder weniger rechnen konnte. Und wir haben zwei Partien rausgesucht, die zum einen torreich waren und wo es auch einen überraschenden Sieger gab. Und ich würde vorschlagen, wir gehen in das für dich positivere Spiel rein. Denn Hartford durfte mal wieder mit dem Ball durch die Gegend laufen. Und obwohl die Saison jetzt nicht schlecht läuft, ist ein Spiel gegen die Cosmos, die ja wirklich nicht gerade ein gutes Team sind, eigentlich für jede Mannschaft ein gutes, würde ich sagen, Viagra, um wieder zu stehen und zu rennen. Und jetzt die Frage an dich, wie fandest du die Partie und vor allem, wer gewinnt das Trikotduell zwischen beiden Mannschaften?
Also das Trikotduell gewinnt definitiv Hartford, ohne jede Frage, weil, also mal ganz ehrlich, das von Cosmos ist doch langweilig, oder? Also der Sponsor ist ja größer als das komplette Trikot.
Gehe ich mit. Es sieht sehr, sehr seltsam aus. Und vor allem, ja, hellgrün mit leicht anderer, dunklerer hellgrün. Spannend.
Ansonsten fand ich das Spiel interessant. Und aus Sicht eines Hartford-Fans fand ich's ziemlich cool, weil da sind coole Tore gefallen. Was mich ein bisschen besorgt, ist immer noch die Zuschauerquerung bei Cosmos. Denn also diese Stadien sind wirklich sehr leer aus. Aber immerhin, ich glaube, es waren mehr da als bei Charlotte, oder?
Ja, auch wenn es nur knapp 200 Leute oder mehr waren. Gut, gehen wir die Partie rein. Einer der Gründe, warum die Partie so lief, wie sie lief, war auch, dass es einen Wetterdelay gab. Also es gab mal wieder ein Regenproblemchen, wodurch ungefähr 90 Minuten Verzögerung zwischen quasi den ersten 15 Minuten und den restlichen 75 Minuten waren. Aber das störte Hartford nicht, denn sie gingen noch vor dem Regenguss in Führung. Und hier traf mal wieder ein, ich würde nicht sagen Top-Stürmer, aber quasi ein Sturmveteran in der USA Championship zum Tor. Und zwar, ja, gab es einen Schuss von Coffey, der von Derek Chan gehalten werden kann. Der Ball prallte dann aber zurück in die Mitte, wo dann Augie Williams unweit vom linken Pfosten den Abstauber reinmachen kann. Klassisches Stürmertor, schnell reagiert, reingeschossen. Und so stand es dann nach 11 Minuten 1:0 für die Jungs aus Connecticut.
Ja, und dann kommt's für Cosmos auch noch richtig blöd, weil Poetas ist der Meinung, er muss in die Grätsche, naja, nicht mal wirklich Grätsche, er rutscht einfach in den Angriff, versucht da halt irgendwie die Grätsche, aber er kommt halt mit dem hohen gestreckten Bein an, trifft den Gegner und fliegt mit Rot vom Platz. Und das ist in der 19. Minute natürlich nicht besonders hilfreich, weil das restliche Team muss dann natürlich irgendwie zusehen, wie sie zurechtkommen. Das schaffen sie irgendwie auch die erste Halbzeit über noch soweit ganz gut. Bis zur 40. Minute, denn dort fällt ein zweites Tor. Und in dem Fall, das ist definitiv eines der Tore aus der Kategorie sehr cool. Denn der Ball ist quasi schon fast kurz vor der Torauslinie, wird aber nicht angenommen und gestoppt oder so, sondern er wird einfach direkt mit zum halbhohen Fuß weitergeleitet Richtung Elfmeterpunkt und von da aus kann man dann auch mal ganz einfach abziehen oder man stoppt ihn einfach noch mal ganz kurz an, wartet, bis der Mitspieler angerannt kommt, in dem Fall ist es Coffey, und der hat dann natürlich genug Energie, um eine richtig schöne Rakete zu zünden. Also das gesamte Zusammenspiel in dieser Szene gefällt mir sehr, sehr gut, aber am coolsten ist natürlich, wie der Ball überhaupt in den Strafraum beziehungsweise in die Mitte des Strafraums kommt.
Gehe ich mit. Es gab einige durchaus ansehnliche Tore in der Partie. Und für Cosmos kam es nochmal schlimmer und gerade mal 5 Minuten später. Und da, ja, würde ich sagen, Kategorie kann man ruhig so machen, aber ein bisschen übertrieben war schon. Hatte was von FIFA früher, wenn man ohne Grund plötzlich auf quasi die maximale Intensität eines Schusses geht und dann den Ball mit 800 km/h in die Maschen nagelt. Denn in diesem Fall kriegt Samadia den Ball ja relativ mittig im Strafraum, ist wirklich nicht mehr weit vom Tor entfernt und haut den Ball mit aller Wucht, die man in so einen Schuss legen kann, unter die Latte rein. Und damit stand es dann 3-0 für Hartford und eigentlich auch schon die Vorentscheidung in diesem Spiel.
Aber also auch das Tor hat mir sehr gut gefallen, weil es kam auch so halb hoch quasi in den Strafraum oder wurde so aus der halb hoch raus Bewegung in den Strafraum geschossen. Und Samadia kommt dann eben auch perfekt angelaufen. Also auch da stimmt das Zuspiel sehr, sehr gut. Und er nimmt den Ball auch direkt an und schießt einfach volle Möhre rauf. Die Coolness muss man haben oder die Treffsicherheit in der Situation muss man haben. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also gibt es auf jeden Fall für die beiden Tore eine quasi 1 mit Sternchen. Ja, und dann gab es noch zu kurz nach der zweiten Halbzeit, irgendwann in der 64. oder so, ja, gab es eine rote Karte für Hartford. Klassische Situation, letzter Mann. Kann man ignorieren, man führte 3-0.
Ja, musste es ja auch irgendwie was machen. Finde natürlich blöd, aber ich meine, die Sperre gilt auch nur fürs nächste USL Cup Match. Also ist ja tragbar, würde ich sagen. Und ja, es dauerte dann ein bisschen, bis es nochmal torreicher wurde. Die Jungs auf beiden Seiten wegsenden und in der 87. Minute gibt es einen Freistoß für die Cosmos. Der erste Schuss wird geblockt, der zweite Versuch wird mit voller Wucht ans Lattenkreuz genagelt. Der Ball kommt dann in den Strafraum dicht vors Tor. Alle haben so ein bisschen gerade die Orientierung verloren. Und Chavez, der kurz vorher eingewechselt worden war, haut den Ball dann ja aus kurzer Distanz ins Tor rein. Unverkürzt für die Heimmannschaft zum 1-3.
Das hat Hartford natürlich nicht gefallen. Und daraufhin haben sie nur 2 Minuten später noch einmal geantwortet. Und ja, das war so eine relativ klassische Kontersituation auch wieder. Schnell den Ball gespielt, schnell nach vorne gekommen. Und nachdem man vorher, ich glaube im Mittelfeld so etwa, den Ball abgenommen hatte. Und dann war einfach ein gutes Auge gut, beziehungsweise ein gutes Auge gut, ist auch sehr schön gesagt, beziehungsweise hilft dann auch, wenn die Verteidiger sich nicht besonders gut konzentrieren. Weil natürlich, wenn du den Ball zwischen die Verteidiger durchpasst, weil sie eine riesige Lücke zugelassen haben, dann macht es das manchmal sehr einfach, so wie in der Situation auch. Der Ball geht in den Strafraum, die Verteidiger stehen schon davor, sie sind schon ausgespielt und dann ist es für Hernandez ganz einfach, da das Tor zu machen.
Spätestens das war der Nackenschlag für die Cosmos, die auch die Partie dann mit 1-4 verlieren. Ja, ich muss sagen, ich glaube, die Cosmos waren nicht zwingend überrascht über die Partie. Sie haben eine schwierige Saison in der Liga, haben im Pokal auch noch nicht sonderlich gut performt, hatten ja, ich glaube, zuletzt 0-3 gegen Brooklyn in der Runde davor verloren. Und das passt dann am Ende irgendwie wieder ganz gut zum Strich. Für Hartford ist es gut, denn sie sind weiter im Kampf um das Ticket in die nächste Runde. Und selbst wenn es nichts werden sollte, war es gut, denn für die Wildcard, die es ja gibt, gibt es natürlich die meiste Punktzahl, aber auch einen Tiebreaker. Und da heißt es dann, wer die meisten Tore schießt. Also nicht Tordifferenz oder Siege gegen den, sondern die erste Schritte ist, bei Punktgleichstand meiste Tore geschossen. Und ich sag mal so, 4 Tore in einem Spiel kann schon mal helfen, dem einen Schritt näher zu kommen.
Aber dann wäre es ja richtig blöd, wenn es ein anderes Team in der Gruppe gäbe, was 5 Tore in einem Spiel gemacht hat.
Es geht ja eher um die Gruppen anderer Gruppen, also quasi um den möglichen zweiten von, also die Gesamttor geschossenen Tore, nicht in einer einzelnen Partie.
Mein Bashing wolltest du jetzt auch einfach ignorieren, ne?
Ja, wollte ich. Aber ja, genau, Stichwort Bashing, gehen wir mal in die zweite Partie rein. Denn aus irgendwelchen Gründen gab es heute Nacht, also für uns in der Nacht auf Donnerstag, eine weitere USL Cup Partie. Und das war die Partie zwischen einem Drittligisten und einem Zweitligisten. Und das war eine interessante Paarung. Greenville Triumph aus, ich glaube, South Carolina, die hatten bisher eine echt beschissene Saison. Und sie trafen auf Loudon, die zuletzt 2-0 gewonnen haben und ganz okay sind in der zweiten Liga, was ihre Verhältnisse angeht. Und ich muss zugeben, wenn man sich die Partie anguckt, man konnte den Ligenunterschied jetzt nicht wirklich sehen. Oder was sagst du?
Nö, würde ich dir nicht zustimmen. Wenn man sich nur die Statistik ansieht, dann würde man denken, es gibt da an der Stelle jetzt einen klaren Sieger und das wäre Loudon, aber ja, im Spiel selbst hast du das dann tatsächlich gar nicht so wahrgenommen.
Ich muss auch zugeben, mir hat Greenville in der Partie wirklich mal deutlich besser gefallen als Loudon am Ende. Aber auch mit ein bisschen Glück, denn sie hatten einen echt sehr guten Keeper in der Partie. Und das war Amal Knight, seines Zeichens jamaikanischer Ex-National-Torhüter. Der hatte eine schöne Parade in der 11. Minute nach einem Fernschuss von Bolu Akiyode und haut den Ball über die Latte rüber. Und das war so der erste Hallo-Wach-Moment für den Keeper von Greenville.
Ich hätte kurz vor der Pause dann noch ein Ereignis. Hast du davor noch was?
Nö, gönn dir diese wunderschöne Szene.
Ja, also so wunderschön ist die Szene leider gar nicht, weil sie endet schließlich mit einem Momentum, was noch Einfluss auf das Spiel haben könnte. Denn es gibt eine Ballabnahme im Mittelfeld und daraufhin setzt Greenville zu einem schnellen Konter an. Und der Konter an sich ist, da kann man gar nichts gegen sagen. Auch direkt vor Fahr gibt es dann einen Querpass, der dafür sorgt, dass er nicht mehr an den Ball kommt und dass Greenville da durchaus verdient auch in Führung geht. Das Problem ist allerdings, dass der Torschütze Fahr berührt, beziehungsweise sie stoßen gegeneinander. Das ist von beiden jetzt keine Absicht, passiert einfach aus dem Spiel heraus. Er verletzt sich dabei aber und wird kurz darauf dann auch ausgewechselt und dementsprechend muss Loudon da mit einem anderen Torhüter spielen. An dem Tor will ich ihm jetzt keine Schuld geben. Das ist halt die klassische Situation. Er ist da ausgespielt worden, kann er gegen zwei jetzt auch weniger machen. Greenville hat es gut gemacht. Die haben ihre Überzahl so genutzt, wie man es nutzen soll. Und ich würde da jetzt an der Stelle auch keine Schuld an dieser Verletzung irgendwem geben. Passiert halt im Spiel heraus. Akio war, glaube ich, der Torschütze in dem Fall gewesen.
Würde ich dir völlig zustimmen in der Szene. Und in der zweiten Halbzeit geht es dann wirklich hoch her, was Tore angeht und was spannende Szenen angeht. Und wir beginnen wieder mit Amal Knight, der eine Doppelparade zeigen konnte, nachdem Loudon innerhalb von kurzer Zeit, ich glaube, lass es 20 Sekunden sein, zwei Schüsse aus kurzer Distanz aufs Tor genagelt hat. Und Knight war in der Lage, beide zu parieren und sich für seine Mannschaft zu freuen.
In der Tat, mir ist er auch mehrfach wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen. Also er hat ein sehr starkes Spiel gemacht. Wahrscheinlich sogar auch Man of the Match. In der 64. Minute gibt es ein weiteres Tor. Da braucht man gar nicht so viel sagen. Ganz klassisch Ecke, Kopf, in dem Fall von Evans und das Tor. Evans spielt bei Greenville, das heißt, sie sind 2-0 in Führung.
Boah, klassisches Eckballtor, hat mir gut gefallen. Aber naja, muss mich leider wiederholen. Amal Knight hat wieder eine gute Szene gezeigt. In der 82. Minute hat er eine Doppelparade gehabt. Da gab es einen Schuss von Ulfarsson, den er klären konnte. Und dann gab es noch einen weiteren krachenden Schuss von links, den er dann quasi im Flug über die Latte titschen konnte. Also zwei sehr schnelle, reaktionsschnelle Paraden von ihm. Erst gegen den Top-Torjäger von Loudon, Ulfarsson, und dann nochmal einen Fernschuss über die Latte. Ich wiederhole mich, sah sehr gut aus, hat er gut gemacht und immer noch kein Gegentor für Greenville, die nun nach wie vor 2-0 führen.
Und sie führen nicht nur 2-0, sondern sie führen auch 3-0. Denn in der 85. Minute starten sie aus ihrem eigenen Strafraum heraus einen Konter. Sie spielen dort mehrere sehr gezielte und wirklich gut überlegte Pässe, schaffen es so in kurzer Zeit in die Hälfte von Loudon zu kommen. Und da reicht dann am Ende auch so ein Doppelpass nochmal, beziehungsweise der Pass dann im Strafraum auf den freien Mann. Und schon ist der Ball im Tor. Von Loudon irgendwie schlecht verteidigt. Von Greenville aber gut gemacht. Also sie haben die Gelegenheit gesehen und genutzt.
Ja, und dann gibt es leider für Amal Knight doch noch das Gegentor. Es hat natürlich nicht viel im Ausgang geändert, aber halt für die weiße Weste. Denn in der 93. Minute kriegt Murphy den Ball kurz vorm Strafraum von einem eigenen Mann zugepasst und haut den Ball damit ordentlich Schmackes mittig rechts am rechten Pfosten rein. Nicht zu halten für Knight, war ein schöner Strahl der Schuss. Und dennoch gewinnt gewinnt Greenville gegen Loudon im Duell dritte Liga gegen zweite Liga mit 3-1. Und das ist jetzt der zweite Sieg im zweiten Spiel im neu eröffneten Stadion von Greenville.
Positive Quote.
Ich würde vorschlagen, da wir gerade so gut im Flow sind, gehen wir in die dritte Partie auch für heute rein. Und das war ein richtiger Leckerbissen, zumindest für die Nerds unter uns, die wissen wollten, wie es um die mögliche, nennen wir es mal, Frühmeisterschaftsprognosen angeht. Denn wir hatten das Duell zwischen dem wirklich sehr, sehr gut gestarteten Union Omaha, die gefühlt gerade wieder sehr Bayern-esk an der Tabellenspitze rumlaufen, und Charlotte, die in den letzten Wochen richtig einen Lauf hatten. Und ich muss zugeben, die Partie war sehr unterhaltsam, auch irgendwie sehr einseitig. Und auch hier, wie im Spiel von Greenville, fiel mir der Torwart wieder positiv auf. In der 7. Minute zum Beispiel gibt es einen Schuss aus kurzer Distanz von Gavilanes, den Levi zur Seite klären konnte und sich zum ersten Mal freuen durfte. Also der Torhüter von Charlotte.
Sowieso gefühlt in den ersten 20, 30 Minuten hatte er ganz schön viel zu tun, aber hat es sehr gut gemacht, beziehungsweise Union Omaha kam halt nicht zum Abschluss. Aber da hatten sie mehrere ziemlich gute Chancen, wenn da jemand anderes an dem Tag zwischen den Pfosten gestanden hätte, wäre da vielleicht sogar das eine oder andere Tor gefallen. Er stand wie eine Mauer da.
Und dann muss ich zugeben, war für mich das schönste Tor, einfach weil es eine gute Teamarbeit war. Denn in der 34. Minute gibt es das 1-0 für Charlotte. Da waren mehrere Spieler dann beteiligt. Baquero, Sadie und am Ende der Torschütze Maru. Es gab das klassische Kurzpassspiel quasi vorm Strafraum in den Strafraum rein zwischen Baquero und Sadie, die sich den Ball hin und her passen, bis Sadie tief im Strafraum beim rechten Pfosten steht, den Ball in die Mitte schiebt und der dann aus kurzer Distanz von Maru über die Linie gedrückt werden kann. Das sah richtig gut aus, wie man die Mannschaft von Omaha mit ein paar Kurzpässen oder Doppelpässen leicht hat aussteigen lassen. Und dann war es so, ja, ein einfaches Tor für den Stürmer von Charlotte, die nun 1-0 führen im Duell Zweiter gegen Erster.
Vor allem war das gefühlt auch so ihre erste wirklich gute Chance. Und die haben sie dann zu 100% genutzt. Während Omaha zuvor ja etliche Chancen hatte und da ziemlich am Drücken war und sich dann so hat da auskundschaften lassen sozusagen. Hast du vor der 54. Minute noch etwas?
Nö.
Weil da kommt ein Tor, über das ich mich aufgeregt habe. Nicht des Tores wegen, sondern der Verteidigung von Union Omaha. Ich weiß nicht genau, was das da war, also keine Ahnung, vielleicht sind sie plötzlich zu NPCs geworden oder so. Aber das war komplett random, was da passiert ist. Wir befinden uns links außen noch, an der Außenlinie. Ein Verteidiger von Union Omaha, oder ein Mittelfeldspieler war es in dem Fall sogar noch, steht da an der Linie, will eigentlich im Prinzip verteidigen, springt hoch und lässt sich dann fallen. Also völlig random und also ich habe überhaupt nicht verstanden, was sein Ziel dahinter war. Die Konsequenz daraus ist, der Gegner ist weg mit dem Ball, hat also gar nichts gebracht. Dann liegt also da der erste Spieler von Union Omaha, nachdem er so ein bisschen abgehoben war. Und dann läuft er einfach weiter, trifft auf den nächsten Spieler und auch der verwandelt sich schlagartig in einen NPC und fällt um. Und auch das ermöglicht dann, dass der Gegner weiterlaufen kann, wieder den Ball hat oder weiterhin den Ball hat, ohne da wirklich gestört zu werden. Und ja, sich dann seine Lieblingsposition einfach im Strafraum aussucht oder kurz vorm Strafraum und dann abzieht und schießt. Der Torschütze, der es geschafft hat, diese zwei wahnsinnig starken Endgegner da zu besiegen, ist Luis Alves. Da hat er sich ein Tor erkämpft oder so.
Ja, muss ich zugeben. Also war ein schönes Tor, aber irgendwie auch, was macht die Abwehr da? Das war irgendwie sehr, sehr seltsam. Dann gab es noch ein paar gute Szenen, wo man wieder beide Torhüter loben kann. In der 68. Minute gab es einen Freistoß vom Strafraumrand für Charlotte, den Duhu. Ja, Topspieler und ich meine auch der meistgespielte Spieler von Omahas Geschichte, den Ball über die Latte titschen kann. Zwei Minuten später gibt es einen Elfmeter für die Jungs von Omaha, den Matt Levy am linken Pfosten klären kann. Und später gibt es nochmal einen Fernschuss von den Jungs von Charlotte, den Nuhu sehr artistisch übers Tor klären kann. Also beide Torhüter hatten ihre guten Momente, aber unterm Strich gewinnt Charlotte, die einfach wirklich den besseren Fußball gespielt haben und hat auch das Glück hatten, dass die Abwehr ein bisschen neben dem im Spiel stand, könnte man sagen. Tabellarisch ändert das nichts. Omaha ist weiterhin auf Nummer 1 mit 28 Punkten. Charlotte hat nun 23 und steht auf Platz Nummer 2. Aber da Independence zwei Spiele weniger hat, muss man die Führung von Omaha natürlich ein bisschen mit Vorsicht sehen.
Ja, genau so.
Gut, wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich ja vorschlagen, dass wir unsere Zuhörer in die letzte quasi Pause vor deinen WM-Übertragungen geben können. In dem Sinne, ja, hoffe ich, dass ihr mit der USL Cup-Übertragung von uns heute was anfangen konntet. Wir hören uns dann voraussichtlich nächste Woche wieder, wenn wir dann mal wieder, ja, im wunderschönen zwei Zeitzonen aufnehmen sind. Denn Anne wird ja ihre nächste Zeit in den USA verbringen und ich bleibe daheim, um hier die Stellung zu halten. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die WM, wenn ihr sie verfolgt. Wenn nicht, viel Spaß mit der USL, denn die läuft auch weiterhin nebenbei. Und ansonsten, ja, hören wir uns dann wieder in der Folge 177 von Sideline, den USL-Podcast.
Bye-bye.